I wish I were a movie star. I'd be safe in fancy cars and live inside the silver screen or on pages of magazines at street corner stores.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast von buttkickingbabes.de. Diese Premiere ist zugleich für mich ein Versuch, um mit der Technik und dem Sprechen klarzukommen. Auch deshalb bin ich diesmal, weil es ein Versuch ist, noch allein. Das soll aber nicht immer so bleiben. Was ich heute machen möchte, es wird eine Reihe von sehr kurzen Einschätzungen geben zu ein paar Filmen, die ich kürzlich gesehen habe. Anschließend berichte ich ein wenig vom L'Étrange Festival, das vergangene Woche in Paris zu Ende gegangen ist. Vorher aber noch etwas ausführlicher zu The Expendables, dem neuen Film von Sylvester Stallone.
Leg die um!
Ist dann wohl ein Unentschieden.
Komm schon, träum weiter.
Die Handlung von The Expendables ist ganz Actionkino von altem Schrot und Korn. Eine kleine Gruppe von Söldnern soll für einen zwielichtigen Auftraggeber den General stürzen, der durch einen Putsch auf einer kleinen Insel die Macht an sich gerissen hat. Bald aber schon stellt sich heraus, dass die CIA der eigentliche Auftraggeber ist, die einen ihrer eigenen Leute ausschalten möchte, der sich mit Drogenhandel selbstständig gemacht hat. Das aber sind nur Randelemente, die keine wesentliche Rolle dabei spielen, dass hier eine Gruppe weißer Amerikaner, nebst Jet Li, auf eine Insel fliegt, um es süd- oder mittelamerikanisch gezeichneten Militärs einmal richtig zu zeigen. Man fühlt sich also wie im Actionkino der 80er Jahre, und das ist auch so gewollt. Hier soll alles noch handgemacht sein, die Explosionen und Stunts, und sogar das Flugzeug hat keine Bordelektronik, sondern Knöpfe und Schalter. Und wenn man sich einige der großen Actionfilme dieses Jahres ansieht, vor allem das A-Team und The Losers, dann ist dieser nostalgische Rückgriff sicher nicht ganz zufällig. Das Handwerk in The Expendables ist aber kombiniert mit Schnittgewittern, die dem Kino der Gegenwart eher entlehnt sind, vor allem in den Verfolgungssequenzen, und mit einem gewissen Maß an Splatter-Ästhetik. Aufgeschlitzte Hälse und abgetrennte Glieder werden hier mit schlechten Computereffekten en gros auf die Leinwand gebracht. Das aber war für mich das Hauptproblem an diesem Film, nicht die schlechten Computereffekte, sondern die Gewalt. Ich hatte kurz vorher Piranha 3D gesehen, der als einer der Filme mit dem größten Kunstblutverbrauch aller Zeiten gilt. In Interviews wird dann gerne von Tanklastzügen voll Theaterblut gesprochen. Und fand die Expendables unnötig und exzessiv brutal. Zumal sich der Film mit der moralischen Begründung, die er unbedingt herstellen möchte, bemerkenswert schwer tut. Mickey Rourke hat hier eine Nebenrolle, wie sie für ihn in letzter Zeit nicht ganz untypisch ist. Er wird als eine Art Elder Statesman des Söldnertums inszeniert. Allein über seinen und Sylvester Stallones Körper könnte man stundenlang reden, mit großflächigen Tätowierungen, auf nicht mehr ganz vollkommenen, langsam alternden Körpern. Rourkes Figur jedenfalls, Tool genannt, erzählt dem von Stallone verkörperten Barney Ross aus seiner eigenen Vergangenheit. Am Ende dieser Erzählung geht es um eine Frau, die sich umbringen wollte und die er hätte retten können. Durch die Entscheidung, es nicht zu tun, habe er, so Tool, die letzte Chance vergeben zu retten, was von seiner Seele nach all dem Morden noch übrig gewesen wäre. Für Ross ist diese Erzählung der Anlass, allen Hindernissen zum Trotz zurück auf die Insel zu gehen und den Auftrag auszuführen. Denn dort hat er Sandra kennengelernt, die rebellische Tochter des zu stürzenden Generals. Und sie zu retten, um sich, seine Seele zu retten, das ist sein Ziel. Die Frau wird hier einerseits Mittel zum Zweck der Handlung, ein reines Scharnier der Handlungslogik, ohne eigene Persönlichkeit. Sie wird aber darüber hinaus außerhalb des eigentlichen Kampfes verortet. Sie selbst, Sandra, nimmt nie eine Waffe in die Hand. Sie wird zur reinen Figur, deren Rettung Seelenheil verspricht. Zusammen mit der einzigen weiteren nennenswerten weiblichen Figur im Film entsteht so ein Frauenbild, das zwar immerhin weitgehend auf das Element der Hure verzichtet, aber dafür die Heilige umso höher hängt. An den Frauen hängt das Versprechen von Seelenheil und Heimat, von Zuhause und Frieden. Unter den Bösewichtern gibt es keine Frauen, und sowieso keine Kämpferin. Der Film stellt so die Frauen in den größtmöglichen Kontrast zu den Protagonisten, deren Männlichkeit damit noch einmal betont wird. Die sind alle Männer des Kampfes, meist in festes, den Körper umschließendes Schwarz gekleidet. Die Frauen tragen gerne fließende, offene, helle oder bunte Kleidung. Deutlicher kann man diese Geschlechterdifferenz kaum betonen, und auch wenn das zu den Genre-Traditionen des Action-Kinos gehören mag, selbst das A-Team und The Losers mit ihren nicht unbedingt progressiven Geschlechterkonstellationen sind da wenigstens einen kleinen Schritt weiter. Es gibt im Film dann auch Dialoge, in denen die Figuren, die Männer, miteinander über ihre Gefühle sprechen oder vorgeben zu sprechen. Die wirken wie ein Versuch, ironisch dieses Männerbild zu brechen. Gleichzeitig aber wird dieses Gespräch über Gefühle am Schluss so aufgehoben, dass das Ganze eher wirkt wie ein ironischer Kommentar zu den weicher werdenden Männerbildern des Gegenwarts-Action-Kinos. Das heißt, The Expendables bestätigt nicht nur das alte Männerbild, markiert es aber zugleich, dadurch, dass der Film insgesamt als nostalgisch auf die 80er Jahre zurückbezogen ist, als potenziell nostalgisch. Leider gelingt es dem Film überhaupt nicht, sein nostalgisches Schwelgen irgendwie positiv zu besetzen. Auch was Darsteller angeht. Es gibt eine Szene, in der Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis einen Gastauftritt haben. Sie führen zusammen mit Sylvester Stallone eine kurze Unterhaltung, die voller Anspielungen auf die filmische Vergangenheit und die politischen Ambitionen der beteiligten Schauspieler steckt. Das soll witzig sein, ist aber vor allem peinlich, weil alle drei keine großen Komödianten sind und weder Stallone noch Schwarzenegger besonders ernstzunehmende Schauspieler. Schlimmer noch, ohne das Actiongewitter, in dem er sich beweisen kann, wirkt vor allem Schwarzenegger hier nur steif und ungelenk. Am Ende fragt man sich schließlich, was eigentlich Jason Statham in diesem Film zu suchen hat, der mit Nevelin und Taylor in den Crank-Filmen schon ästhetisch wesentlich ambitioniertere Filme gedreht hat. Piranha 3D ist ein blutiges Spektakel, das sich für seinen exploitativen Einsatz männlicher wie weiblicher Geschlechtsmerkmale keine Sekunde lang schämt. Die dünne Story wird ausschließlich von fleischfressenden Fischen zusammengehalten und mehr muss man eigentlich auch nicht dazu wissen. Ein ganz anderer Film hingegen ist Gans Buch, eigentlich ein Biopic über Serge, den Vater von Charlotte, aber keineswegs ganz der realistischen Darstellung eines Lebens verpflichtet. Es wird geraucht, bis die Leinwand beschlägt, und das Freudsche Es des französischen Sängers wird auf einmal auf der Leinwand präsent. Leider trotzdem im Abgang etwas fad. Mit Angelina Jolie hingegen gibt es keine Langeweile. In Salt ist sie eine Superagentin irgendwo zwischen Jason Bourne und James Bond. Damit es um die Rettung der Welt gehen kann, wird der Kalte Krieg hier reaktiviert, und auch wenn das völlig over the top und nicht immer besonders originell ist, ist mir Evelyn Salt doch tausendmal lieber als die hilflosen Heimchen, die die Agentenfilme dieses Jahres bisher bevölkerten, von Kiss and Kill bis Night and Day. Am Sonntag vor einer Woche ist hier in Paris das Étrange Festival zu Ende gegangen. Das ist ein kleines Festival, das dem Fantasy Filmfest in seiner Anlage durchaus ähnlich ist, wenn auch vielleicht in einzelnen Teilen etwas ambitionierter. Es gibt eine Retrospektive, es gibt Carte Blanche für Filmemacherinnen und Filmemacher, die Filme ihrer Wahl zeigen können, und darüber hinaus auch jede Menge nationale und internationale Vorpremieren. Leider hatte ich nur Zeit und Gelegenheit für eine kleine Auswahl von Filmen. Trotzdem möchte ich darüber ganz kurz sprechen. Eröffnet wurde das Festival mit dem britischen Film Four Lines, einer tiefschwarzen Komödie über eine Gruppe von islamischen Selbstmordattentätern oder genauer solchen, die es werden wollen. Das Bemerkenswerte an dem Film, der auch auf dem Fantasy Filmfest lief, ist, dass er sich vor wenigen Tabus fürchtet und das Konzept seiner etwas ahnungslosen Gruppe von Amateurterroristen konsequent bis zum bitteren Ende durchdenkt. Das muss man sich auch erstmal trauen. Durchaus verwandt mit dem Film, aber nicht beim Festival zu sehen, ist The Infidel mit Omid Djalili, den ich auch in den letzten Tagen gesehen habe. Jalili ist in Großbritannien ein durchaus bekannter Stand-up-Comedian, der sich in seinen Shows vor allem mit seiner eigenen muslimischen Identität beschäftigt und den westlichen Vorurteilen über den Islam und den Nahen Osten. In seinem Film spielt er den an Religion eher peripher interessierten Familienvater Mahmoud, der nach dem Tod seiner Großeltern erfahren muss, dass er eigentlich als Jude geboren und dann adoptiert wurde. Gleichzeitig soll er sich aber als gottesfürchtiger Mann zeigen, um die Hochzeit seines Sohnes nicht zu gefährden. The Infidel ist im Vergleich zu Four Lines zwar eine harmlose, fast familientaugliche Komödie, aber keineswegs ohne Biss. Und das Fremdschämen tut nicht immer gleich so weh. Auf dem Etrange Festival dagegen tat's öfter weh, so in dem hervorragenden Buried des spanischen Regisseurs Rodrigo Cortés, ich hoffe, den Namen richtig ausgesprochen zu haben. Das ist eine ganz und gar einfache Geschichte, für die der Begriff des Kammerspiels eigentlich schon zu groß ist. Handlungsort ist ein Sarg, irgendwo im Irak, wohl knapp unter der Oberfläche eingegraben. Und in dem Sarg liegt Paul, er hat ein Feuerzeug und ein Handy und er will da wieder raus. Um viel mehr geht es in dem Film nicht, aber trotz dieser Beschränkungen macht Cortés daraus einen fesselnden, einen sehr aufregenden Film. Die Kamera saugt sich an dem wenigen Raum fest, der überhaupt da ist, macht ihn manchmal überraschend weit und manchmal furchtbar eng. Gegenüber solcher Sparsamkeit badet sich Mutant Girl Squad ganz in Exzess und Überfluss. Es ist der neueste Beitrag des japanischen Kinos zu jener Filmsparte, deren wesentliches Erkennungsmerkmal minutenlange Blutfontänen sind, wo eben noch Körperteile wuchsen. Dabei ist der Film von Noboru Iguchi und Yoshihiro Nishimura der bisher vielleicht durchgeknallteste Vertreter dieser Strömung, in dem kein Körper unverletzt bleibt, keine Mutation ausgeschlossen, keine sexuelle Anspielung unausgesprochen. Ästhetisch kommt der Film sehr trashig daher, er reagiert auf seine finanziellen Produktionsbeschränkungen mit konsequenter Selbstüberbietung. Wenn man sowas mag, ist das überraschend unterhaltsam. Dagegen waren die französischen Genreproduktionen fast schon brav, zwar handwerklich sehr solide, aber eben doch nicht so originell und bahnbrechend, wie sie hätten sein können. In Proa geht es um ein mutiertes Wildschwein, vielleicht auch mehrere, die einer Gruppe von vier Jägern sehr zusetzen, während sich in Captif eine junge Französin im Nirgendwo des Kosovo mit ihren Freunden in einem Kerker wiederfindet. Was so nach Backwoods-Horror klingt, täuscht dann noch in Richtung des sogenannten Torture-Porn an, ist aber schließlich vor allem ein sehr spannender Thriller. Nach zuletzt Paranormal Activity zeigt sich das Mockumentary, das angebliche Tatsachenvideo in der Tradition des Blair Witch Projects, bei bester Gesundheit. The Last Exorcism war ja auch auf dem Fantasy Filmfest zu sehen, ein clever gemachter Pseudodokumentarfilm über einen amerikanischen Priester, der offenlegen will, dass Exorzismen nur Publikumsbetrug sind und natürlich prompt an eine Frau gerät, die tatsächlich besessen ist. Ein Film, der anfangs sehr amüsant losgeht, dann aber später immer grimmiger wird. Schließlich am Ende gehen ihm leider ein wenig die Ideen aus. Dagegen ist das Mockumentary Vampir von Anfang bis Ende erfreulich. Es erzählt vom Leben der Vampire in Belgien. Vor allem geht es hier um die Bedingungen der Koexistenz von Menschen und Vampiren, ein Thema, das man auch anderswo in letzter Zeit immer öfter findet, von den Twilight-Filmen bis hin zu True Blood. Der Film gibt dem allerdings noch einen sehr ironischen, antibourgeoisen und politischen Dreh und bleibt bis zum Schluss leichtfüßig und überraschend. Auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Genre. Vampir war ein Film in der Nuit de Vampir, in der Vampirnacht, die eigentlich von Mitternacht bis morgens um 8 gehen sollte, dann aber leider, oder vielleicht auch Gott sei Dank, es war auch so schon lang genug, um 2 Stunden verkürzt werden musste, weil der amerikanische Film Prowl kurzfristig wegfiel. Es gab aber immer noch den japanischen Film Der See des Dracula zu sehen, sowie Rob Stefaniks Komödie Suck. Mit Alice Cooper und Iggy Pop und anderen Rockstars in kleinen Nebenrollen, ein netter Zeitvertreib, ansonsten eine etwas zu glatte Angelegenheit. Erstaunlich ist aber doch, wie viele Leute dennoch so lange aushielten bis zum Schluss. Nicht zuletzt einige Damen und Herren jenseits der 50. Das Kinopublikum von Paris ist in dieser Hinsicht immer wieder überraschend. Völlig ausverkauft war die Nacht natürlich nicht. Das war wahrscheinlich nur eine Vorstellung, und zwar A Serbian Film, der schon im Vorfeld durch Hörensagen einen merkenswerten Ruf weckt hatte. Nicht zuletzt, weil Aufführungen bei verschiedenen Festivals in letzter Minute ab- oder sogar untersagt worden waren. Auch in Frankreich ist das ein eher ungewöhnlicher Schritt. Auf dem Etrange Festival lief der Film nun für Menschen ab 18, eine Einstufung, die hier sonst harter Pornografie vorbehalten ist. Und das hat natürlich seinen Grund. Ein eigentlich schon nicht mehr aktiver Pornostar, darum geht es in dem Film, bekommt das Angebot, für sehr viel Geld an einem künstlerisch gedachten Porno mitzuwirken, findet sich dann aber rasch in einem Albtraum von sexueller Gewalt, Kindesmisshandlung und Drogen wieder. In dem Film geht es sehr blutig, sehr gewalttätig und sexuell explizit zu. Und das ist nicht nur sehr anstrengend, sondern auch durchaus fragwürdig. Die Filmemacher, einer der Drehbuchautoren hat den Film persönlich vorgestellt, wollen in A Serbian Film eine Parabel auf den Zustand der serbischen Gesellschaft sehen. Restlos hat mich diese Deutung aber nicht überzeugt. Zum einen wirkt sie, da sie nun gerade von den Autoren kommt, etwas zu wohlfeil, um einen stellenweise doch arg auf Provokation ausgerichteten Film präzise beschreiben zu können. Zum anderen bezieht der Film zwar unzählige Elemente ein, mit denen er das eigene Tun reflektiert, Kameras, Kameraleute, Bildschirme, all das ist dauernd zu sehen. Er kommt aber meiner Meinung nach aus der Schleife nicht heraus, dies zugleich immer wieder neu zu reproduzieren und somit auch das Elend, das er anprangen will, das er aber möglicherweise de facto nur verlängert. Das war der Podcast für heute. Ich freue mich über Feedback, über Kritik und Anregungen. Ich nehme gerne Vorschläge für andere Themen, Filme, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner entgegen. Bis zum nächsten Mal.